Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Woran hat der Architekt Peter Zumthor am Tag vor seinem 80. Geburtstag gearbeitet? Und was gibt es im Werk der Malerin Elfriede Lose-Wächtler neu zu entdecken? Themen dieser Stunde, in der ich Sie fragen muss, wie traurig ist der Tod von Harry Belafonte?
John Henry, he could hammer, he could whistle, he could sing. He went to the mountain early in the morning just to hear his hammer hurrying, Lord, Lord, hear his hammer hurrying, just to hear his hammer hurrying, Lord, Lord.
Harry Belafonte, 1954, mit dem Song über den legendären amerikanischen Arbeiterführer, der das Leid, ein Sklave zu sein, am eigenen Leib erfahren hatte. In New York ist der kämpfende Musiker und Schauspieler Harry Belafonte heute im Alter von 96 Jahren gestorben. 2017 sagte er über seinen Einsatz bei der US Navy im Zweiten Weltkrieg.
Wir kamen zurück, wissend, ja, wir mögen ja gekämpft haben, um Hitler zu besiegen, aber wir haben auch für unser Wahlrecht in Amerika gekämpft.
And that in the pursuit of such rights.
Bei dem Kampf um diese Rechte bildete sich die Bürgerrechtsbewegung und das kann ja wieder passieren. Wir müssen nur unsere alten Mäntel rausholen und abstauben, aufhören herumzugammeln und guten Zeiten nachzuhängen. Wir müssen wieder zur Sache kommen, müssen ein paar Tritte in den Arsch verpassen.
Harry Belafonte, immer klar in der Ansage. Film- und Musikkritikerin Jenny Zülker ist zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es war ein von der Öffentlichkeit seit Monaten begleiteter Abschied, ändert aber nichts am Traurigsein, oder?
Nee, absolut nicht. Also ich bin auch sehr traurig. Ich durfte ihn ja sogar mal kennenlernen im Jahr 2011. Da lief auf der Berlinale der Dokumentarfilm Sing Your Song. Sehr schöner Film, der vor allem sein politisches Engagement sehr umfassend beleuchtete. Seine enge Freundschaft mit Martin Luther King, sein Engagement gegen Apartheid in Südafrika, seine Tätigkeit als UNICEF-Botschafter und noch vieles mehr. Und ich habe damals die Pressekonferenz mit den Filmschaffenden, also seine Tochter Gina war Produzentin des Films, und mit Belafonte selber moderiert und habe ihn da genauso wahrgenommen, wie er immer beschrieben wurde, als wahnsinnig aufgeräumt, einen freundlichen und vor allem menschenfreundlichen Mann, der mit Engelsgeduld und auch damals schon sehr, sehr heiserer Stimme ganz ehrlich redet und erklärt und auch ein Spitzengedächtnis beweist und gar nicht eitel rüberkommt, sondern immer alles unter so einen größeren Zusammenhang stellt. Es geht ihm also nie nur in Gänsefüßchen um die Bürgerrechtsbewegung in den USA, sondern um Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt und in allen Gruppen. Der versuchte immer global zu denken und zu handeln, stellte immer die Sache in den Mittelpunkt und das konnte man tatsächlich spüren. Darum ist er, glaube ich, auch so überzeugend.
Sein Vater kam aus Martinique, seine Mutter aus Jamaika. Er wurde in New York geboren. Wie war genau eigentlich sein Karriereweg?
Genau, er war so nicht unbedingt ganz einfach. Er wurde 27 in diese Arbeiterfamilie in Harlem, damals ja natürlich der schwarze Viertel da, New Yorks, reingeboren. Und dann ist er aber mit 5 nach Jamaika gezogen und hat dort auch gelebt, bis er 13 war. Hat danach wieder in New York die Schule zu Ende gemacht, musste als junger Mann im Zweiten Weltkrieg kämpfen, das haben wir ja gerade gehört, und natürlich immer überall jede Menge Rassismus erleben. Und er hat damals schon, das war in den 40ern, ein starkes Interesse am Theater entwickelt. Es gab damals in New York ja einige wichtige schwarze Theatergruppen und Projekte. Und Belafonte hat dann Kurse genommen und angefangen, auf Theater- und Broadway-Bühnen zu spielen. Er hat sich auch mit Sidney Poitier angefreundet und hatte auch immer das Ziel, auch zum Film zu gehen. Hat er auch geschafft. Zum Beispiel hat er in Carmen Jones gespielt, das wichtige schwarze Carmen-Musical von 1954, in Odds Against Tomorrow, und finde ich ganz großartigen Film von Robert Wise. Er hat auch in den 90ern noch in Robert Altman-Filmen gespielt, viele Nebenrollen und viele Einsätze als Sprecher bzw. Erzähler absolviert und daneben sich eben immer von Anfang an politisch engagiert.
Gab es in den 50ern eigentlich schon das Wort Weltmusiker?
Weltmusiker weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war Calypso, diese Musik der karibischen Inseln, schon seine Nische. Das hatte nämlich vorher niemand für ein Mainstream oder ein weißes Publikum aufgearbeitet. Er nahm 1953 diesen Calypso-Song Matilda auf, den kennen ja auch viele, Matilda, und 1956 brachte er dann eben sein bis heute wirklich wahnsinnig erfolgreiches und, wie ich finde, auch unheimlich tolles Album Calypso raus. Und das war schon sein drittes Album, er hat bis heute fast 30 aufgenommen. Das Besondere war aber, er beherrschte natürlich diese Sprache, also Patois, also jamaikanisch-kreolisch. Und er hatte eine Beziehung zu diesen Volksliedern, Traditionals, wie Matilda, Coconut Woman, Men Smart, Woman Smarter oder eben Deo, also dem Banana Boat Song. der ja übrigens trotz dieser relaxten Stimmung eigentlich auch was Bitteres hat. Da geht es ja um die Nachtschichten von schlecht bezahlten Dockarbeitern, die die ganze Nacht Bananen laden und sich im Prinzip ausbeuten lassen müssen. Also um Klassismus und also auch wieder um Menschenrechte. Und Belafonte hatte dazu diese sehr samtige, freundliche, angenehme Stimme, sah übrigens auch super gut aus, finde ich, und konnte diese Traditionals mit seiner Art des Singens und auch mit der Hilfe von tollen Arrangeuren, wie zum Beispiel dem Jazzmusiker Tony Scott, einem Riesenpublikum nahebringen. Genau wie wir das vorhin schon bei John Henry gehört haben. Klassisches Arbeiterlied, in dem der Protagonist sich im wahrsten Wort den Tod arbeitet. Aber das Ganze wird dann politisch genutzt, damit es den Menschen nach ihm besser geht.
Mit John Henry hat er ja etwas losgestoßen und auch unterstützt. Wir haben ihn gehört, wie er schon über 90 politisch den Marsch blies. Welche Bedeutung hat er für die Kulturpolitik?
Ja, ich glaube, diese Bedeutung kann man gar nicht genug unterstreichen. Er brachte eben Songs an Leute, die von der Situation schwarzer Menschen, egal ob in der Karibik oder sonst wo, vielleicht gar keine Ahnung hatten und hat das mit einem wirklich kaum zu widerstehenden Charme und ohne sich je korrumpieren zu lassen. Ich finde, der war ein leuchtendes Beispiel dafür, was Kultur oder auch Unterhaltung, so darf man es vielleicht ja durchaus nennen, politisch ausrichten bzw. bewegen kann und dann Aufmerksamkeit generieren kann. Also ich mag und verstehe Wut als Antriebsfeder für Aktivismus zwar wirklich, aber ich bewundere Harry Belafonte auch dafür, dass er all das, also das Nötige bewusst machen und anprangern und unterstützen, mit sehr viel und einer zwingenden Freundlichkeit bewerkstelligen konnte. Das finde ich ziemlich einzigartig. Und dass er nebenbei diese schöne Kultur der Caribbeans, die er natürlich auch unter dem weißen Kolonialismus leiden musste, in sprachlicher und soundlicher und textlicher Hinsicht bewahrte und wertschätzte, das ist natürlich auch einfach enorm wichtig. Calypso ist eine großartige Form der Musik.
Jenny Zülker über Harry Belafonte, der heute in New York im Alter von 96 Jahren gestorben ist und 1956 auch Popgeschichte schrieb.
Komm, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Komm, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot, bunch.
Die Bundeswehr hat fürs Erste ihren Evakuierungseinsatz im Sudan abgeschlossen. Über 330 Menschen konnten ausgeflogen werden. Ab Mitternacht, das hat der amerikanische Außenminister Blinken angekündigt, sollen die Armee des nordafrikanischen Landes und die Paramilitärs für 72 Stunden die Waffen ruhen lassen. Denn schon über 400 Menschen haben in einem der ärmsten Länder der Welt in den vergangenen Tagen ihr Leben verloren. Schon vor einem Jahr flüchtete die Schriftstellerin Stella Gaetano, und zwar nach Deutschland.
Ja, ich fahre nach Leipzig.
Nach Leipzig am 29.
Ja, und 29.
Und am 28. stellen wir den Maibaum auf. Und dann
Terminbesprechung in Carmen. Bevor die Schriftstellerin Stella Gaetano zur Leipziger Buchmesse aufbricht, möchte Bernhard Büscher sie im östlichen Ruhrgebiet zum Aufstellen des Maibaums mitnehmen. Ein wenig Ablenkung in schwierigen Zeiten. Stella Gaetano weiß das zu schätzen. Der Lyriker Bernhard Büscher, der sich als Mitglied des Deutschen Pen-Zentrums um die geflüchtete Kollegin kümmert, ist längst wie Familie für sie.
Thank you to my Papa Bernhard and
danke an meinen Papa Bernhard. Und danke an die Menschen hier in Carmen für den wirklich freundlichen Empfang, ihr nettes Lächeln. Durch sie und den Pen habe ich die Chance bekommen, wieder in Sicherheit zu leben und auch wieder ohne Druck zu denken und zu schreiben.
Think without pressure. Deutsch ist ja, schwierig. Ja, ich wohne in Carmen seit 2022, ein Jahr.
Stella Gaetano ist Stipendiatin im Writers in Exile-Programm des PEN, denn im Sudan waren wiederholt Todesdrohungen gegen sie ausgesprochen worden. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre Heimat verloren hat, erzählt die 43-Jährige.
I have born in Sudan, in the north part, in Khartoum.
Ich bin im Sudan geboren, im Norden, in Khartoum. Ich hatte alle meine Freunde dort. Das war mein Leben. Aber meine Eltern stammen aus dem Südsudan. Und als der Südsudan 2011 unabhängig wurde, wurden wir für die Regierung in Khartoum plötzlich zu Fremden. Sie entzogen uns die Nationalität. Wir wurden staatenlos. Wir konnten nicht mehr arbeiten. Ich verlor meinen Job. Wir sollten gehen.
Ja, we supposed to just go.
Schon damals war Stella Gaetano eine bekannte Autorin. Sie schrieb für sudanesische Zeitungen, hatte ihr erstes Buch mit Kurzgeschichten veröffentlicht. Verwelkte Blumen, so der Titel auf Deutsch. Im Fokus die dramatischen Folgen der über Jahrzehnte anhaltenden blutigen Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen, zwischen den verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppen im Sudan. Millionen Menschen wurden dadurch in die Flucht getrieben und in bittere Armut, so Stella Gaetano. Ihre Geschichten erzählen von diesem Leid. Als sie 2011 nach Juba im Südsudan zog, hoffte sie auf mehr Gerechtigkeit, fand schnell gleichgesinnte Autorinnen und Autoren.
Wir fingen auch dort wieder an zu schreiben, stellten aber bald fest, dass wir im Südsudan vor denselben Problemen standen wie im Norden. Es gab wieder Korruption, Diskriminierung, den Missbrauch von Tribalismus durch die Politik und all diese Dinge.
Auch die südsudanesischen Machthaber bevorzugten ihre eigenen Stämme und unterdrückten andere. Stella Gaetano wurde derweil als Nestbeschmutzerin diffamiert und zensiert.
Sie akzeptierten nicht, was ich schrieb, denn ihrer Meinung nach war ich gegen die Abspaltung des Südsudan. Und ich bin tatsächlich insofern gegen diese Spaltung, als dass wir unsere Probleme nur zusammen bewältigen können. 2013 brach dann im Südsudan der Krieg aus. Ich wurde ständig bedroht. Also ging ich 2015 wieder zurück in den Norden, nach Khartoum, wo ich aber still sein musste, damit ich nicht verhaftet und zurück in den Südsudan geschickt werde.
In ihren Debütroman Edo Soul ließ Stella Gaetano das Erlebte einfließen. Es war das erste südsudanesische Werk, das von der internationalen Literaturkritik besprochen und ausgezeichnet wurde. Dabei hatte die Autorin als Kind bis zur 6. Klasse Probleme mit dem Lesen und Schreiben.
Meine Eltern waren Analphabeten, aber meine Mutter erzählte uns jeden Abend Geschichten. Und irgendwann begann ich, wenn meine Mutter hinausgegangen war, ihre Geschichten weiterzuerzählen. Es ging jeden Abend so, bis meine Mutter rief,
Stella, please sleep.
Stella, schlaf jetzt, sei still. Und so begann meine Reise.
It was my journey.
Sie habe allerdings Pharmazie studiert, berichtet die Autorin. Nicht unpraktisch, findet ihr Carmener Betreuer Bernhard Büscher.
Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann gehe ich schon mal zu ihr dann. Aber sie bereitet mir keine Kopfschmerzen. Für mich ist es eine Bereicherung.
Im Sudan war Stella Gaetano zuletzt ins Visier von nationalistischen Kreisen geraten. Nach Mordaufrufen flehten sogar ihre beiden Söhne, jetzt 12 und 14 Jahre alt, die Mutter an, sich zu verstecken. Mittlerweile sind auch die Jungen in Deutschland. Sie gehen hier zur Schule, spielen beim VfL Carmen Fußball, erzählt Bernhard Büscher stolz. Stella Gaetano bringt bald ihren zweiten Roman heraus und unterstützt 14 kleine Bibliotheken, die sie im Sudan aufgebaut hat.
In South Sudan or North, even in any area.
Ob im Süd- oder Nordsudan oder irgendwo anders, ich gehöre zu diesem Planeten, zur Menschheit. Und wo immer Menschen leiden, werde ich sie unterstützen.
If human suffering anywhere and I can support, I will do it.
Stella Gaetano, die Schriftstellerin, ist aus dem Sudan geflohen und Cornelia Wiegerhoff hat sie in Deutschland getroffen. Klare Linien, sagen die einen, strenge Linien, sagen die anderen. Über die Termwalz, das Kunsthaus Bregenz, das Kolumbar in Köln und die vielen anderen Bauten und Entwürfe des Schweizer Architekten Peter Zumthor, Pritzker-Preisträger 2009. Morgen wird er 80 Jahre alt. Heute hat er Zeit für uns. Schönen guten Abend, Herr Zumthor.
Ja, ich grüße Sie.
Ohne die radikal ästhetisierende Schlichtheit Ihrer Entwürfe wäre die Baukultur um einiges ärmer. Nehmen Sie das Kompliment an?
Ich nehme das gerne an. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich nehme das gerne an. Klingt gut.
Wie würden Sie denn Ihre Arbeit selbst charakterisieren?
Ja, ich arbeite eigentlich vielleicht ein bisschen mehr wie ein Künstler und nicht so im Takt des Baubetriebes. Das heißt, ich muss mir ab und zu die Freiheit nehmen, einfach so lange zu arbeiten, bis es stimmt. Dieses Glück haben nicht alle Architekten. Ich nehme mir das heraus und zahle auch den Preis.
Der Preis ist welcher?
Dass ich dann vielleicht mal eine Zeit lang gescholten werde und sagen, Sie haben doch versprochen, Sie sind schon fertig und wir können jetzt nicht mehr warten und so weiter und so weiter. Aber da bin ich einfach, ich denke, da bin ich hart oder gut. Ich denke, da redet niemand mehr drüber, ob der Architekt 2-3 Monate später ist, in 20 Jahren oder schon in 10 Jahren, sind nur noch die Qualität. Und da gehe ich hin.
Und wann wissen Sie, dass etwas fertig ist?
Das ist eine gute Frage. Ja. Manchmal meine ich, ich sei fertig und zwei Wochen später spüre ich, da stimmt etwas noch nicht. Das ist genau, was meine Bauherren als einziges ärgert. Aber bei der Einweihung sagen sie in der Regel, ja gut, du hast mich geärgert, aber ich habe gesehen, es ist besser gekommen, besser geworden.
Ihre Arbeit wird auch als zeitlos bezeichnet. Fühlen Sie sich damit nicht eigentlich falsch verstanden, weil Sie sich die Gegenwärtigkeit ja immer sehr genau ansehen, um über Form und Material Ihrer Projekte zu entscheiden?
Ich glaube, dieses zeitlos heißt einfach, die Arbeit ist nicht modisch. So kann ich das gut akzeptieren.
Und hatten Sie auch immer schon im Blick, dass wir in einer Zeit des Klimawandels stehen? Denn Wettergegebenheiten sind ja auch für Ihre Arbeit wichtig.
Ja, ich arbeite eigentlich mit klassischen Baumaterialien. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe schon ökologisch gedacht, bevor das so in aller Munde war. Wie war Ihre Frage? Weil ich habe soeben, hat mir jemand ein Glas Weißwein gebracht.
Das sei Ihnen gegönnt. Die Frage war, ob Sie den Klimawandel vorausgeahnt haben.
Nein, habe ich nicht. Das ist meine Antwort. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich bin kein Prophet. Ich bin eigentlich, wenn es auf die Konstruktionen und Materialien ankommt, bin ich einer Wehrschaften, klassischen Konstruktion verbunden. Ich habe nicht gern Plastikmaterialien, ich lege Wert auf schönes Altern. Und so war ich eigentlich schon früh an einem guten Ort, dass ich eigentlich nachhaltig baue, weil ich ja will, dass die Dinge gut altern und dass man den nicht schon in 20 Jahren auswechseln muss. Und da bin ich voll dabei, was heute gedacht wird. Und ich war eigentlich schon immer dort. Das tönt ein bisschen arrogant, aber sowas.
Warum hat sich eigentlich Ihr Humor so spät rumgesprochen?
Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich war früher so ein bisschen verschlossener und das hat ein bisschen abweisend gewirkt. Jetzt habe ich mehr Selbstvertrauen gefasst in den letzten 20 Jahren. Deswegen klingt jetzt das ein bisschen entspannter. Ich bin froh, so ist es.
Setzen Sie eigentlich das Emotionale und das Spirituelle gleich?
Geben Sie mir 3 Sekunden.
Sehr gerne.
Nicht ganz. Nein, das Emotionale ist viel Herz und Fleisch und vielleicht auch Seele. Und das andere ist, das Spirituelle enthält auch Gedanken und Reflexionen.
Das Emotionale ist Ihnen aber als Architekt genauso wichtig wie die Spiritualität, wenn der Entwurf, das Bauprojekt es erfordert?
Ja, das Emotionale ist immer wichtig bei der Kindererziehung oder ich weiß nicht, in einer Partnerschaft und auch in der Architektur. Das ist vielleicht immer ein bisschen so der Kern, das Zentrum, dass das Emotional stimmt, ruhig ist, gelassen ist, aber auch etwas Tieferes anklingen lässt auf der Gefühlsebene. Mir, das ist mir wichtig, das war immer so.
Ist für Sie das Kochen etwas Emotionales oder etwas Spirituelles?
Das Kochen, etwas sehr Emotionales, überhaupt nicht spirituell, nein.
Und woran arbeiten Sie gerade?
Jetzt arbeite ich an einem großen Museum in Los Angeles. Dann arbeite ich an einem kleineren, aber sehr schönen zweiten Bau in der Fondation Bayerler bei Basel, auch ein Museum. Dann machen wir ein kleines Hochhaus in Antwerpen mit 200 Wohnungen. Genügend zu tun.
Sie werden gar keine Zeit haben, Ihren Geburtstag zu feiern, oder bei so viel Arbeit?
Mal schauen, was Sie morgen machen. Ich nehme an, es gibt schon eine Überraschung, dass wir dann so 4 oder 5 und dann langsam sagen, so, jetzt hören wir auf. Wir gehen zum Weißwein über oder so.
Wie viele Architekten arbeiten jetzt eigentlich mit Ihnen zusammen, um mal eine Größenordnung zu haben bei den vielen Projekten, die Sie gerade genannt haben?
Ja, Architekten sind es, glaube ich, etwa 20 und um die 35 Leute. Aber ich bin immer dabei. Ich mache ja alles selber und meine Leute helfen mir.
Peter Zumthor, einen Tag vor seinem 80. Geburtstag. Herr Zumthor, ich danke Ihnen, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Und für morgen alles, alles Gute. Dankeschön.
Adieu.
Weiter geht's mit Frederik Wirwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises geht an Bella Halben. Damit werde eine Bildgestalterin geehrt, die ein besonderes Gefühl für Fotografie und Geschichten habe, erklärte das Kuratorium des Kamerapreises in Köln. Außerdem sei Halben als eine der wenigen Kamerafrauen in der deutschen Filmlandschaft ein inspirierendes Vorbild. Die gebürtige Hamburgerin prägte Filme wie Das Tagebuch der Anne Frank, Bader und Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Sie erhält den Ehrenpreis am 26. Mai in Köln. Dann werden auch die Gewinner der anderen Kategorien des 33. Deutschen Kamerapreises bekannt gegeben. Der Regisseur, Produzent und Autor Wim Wenders erhält für sein Lebenswerk den Ehrenpreis des deutschen Dokumentarfilms. Der 77-Jährige sei einer der wichtigsten und einflussreichsten Filmschaffenden weltweit, teilte der Südwestrundfunk mit. Mit seinen Werken erlangte der gebürtige Düsseldorfer internationale Berühmtheit. Drei seiner Dokumentarfilme wurden für einen Oscar nominiert, darunter Buena Vista Social Club. Wim Wenders erschaffe wie kein zweiter ästhetische und wahrhaftige Kunstwerke, begründete SWR-Intendant Kai Gnifke die Auszeichnung. Der Ehrenpreis wird vom SWR-Doku-Festival und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben, dieses Jahr am 30. Juni in Stuttgart. Der Bund gibt 16,2 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von national bedeutsamen Kultureinrichtungen frei. Nach Angaben von Kulturstaatsministerin Claudia Roth erhält beispielsweise das Maxim-Gorki-Theater in Berlin Geld für die Umstellung auf LED-Beleuchtung und die Verbesserung der Barrierefreiheit. Die Wartburg in Eisenach in Thüringen plant die energetische Sanierung der Außenbeleuchtung. Die UNESCO-Welterbestätte Schloss Corvey will das Geld für den Bau einer Hackschnitzelfabrik einsetzen, das Deutsche Hygienemuseum in Dresden für die Modernisierung der Veranstaltungsräume. Claudia Roth erklärte, das Programm trage dazu bei, das kulturelle Erbe in Deutschland zu bewahren und die Weichen der kulturellen Infrastruktur auf Zukunft zu stellen. Live-Musik kann bei schwerkranken Menschen angstlösend und stimulierend wirken. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Dazu wurden nach Wunsch der Kranken Stücke ausgewählt, die Konzertmusikerinnen und Musiker mit kurzen Live-Konzerten auf der Krebsstation eines Krankenhauses aufführten. Laut den Forschenden haben die Patienten von dieser neuen Form der Musiktherapie mehr profitiert als von der herkömmlichen Methode. Bisher spielen in Krankenhäusern eher ausgebildete Musiktherapeuten auf beruhigenden Instrumenten wie der Harfe oder der Klangschale.
Fazit Kunst.
Das kulturelle Erbe der DDR, es ist im vereinten Deutschland nicht gut behandelt worden. Dafür steht an prominentester Stelle der Abriss des Palasts der Republik. Heute gibt es mal eine gute Nachricht von Niklas Ottersbach, das Wandmosaik Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR in Halle an der Saale ist denkmalgerecht restauriert worden.
Zwei zum Handschlag ineinander verschlungene Hände, dahinter eine Masse von gesichtslosen Menschen. Dazu kubistische rote und blaue Formen und darüber, in 38 Metern Höhe, der Kopf von Karl Marx. So hatte der spanische Maler und Grafiker Josep Renau sie abgebildet, die Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR. Das Vertikalbild war in die Jahre gekommen, hinter den 11.600 Fliesen hatten sich Hohlräume gebildet. Chefrestaurator Mirko Finch und sein Team haben dem Wandmosaik quasi ein Facelifting verpasst. Mit Apothekerspritzen spritzten sie flüssigen Mörtel. Mirko Finch sagt, am kaputtesten war der Marx-Kopf.
Dieser gesamte obere Bereich war ganz schlimm geschädigt. Da oben gibt es jetzt 500 komplett neu gefertigte Fliesen, weil die Originale halt so eine Art Blätterteig zerfallen sind. Und das lag vorwiegend daran, dass die Dachabdeckung ursprünglich nicht richtig funktioniert hat.
Insgesamt 4 Wandbilder gibt es von Josep Renau. Eins in Erfurt, erst vor wenigen Jahren restauriert, die anderen 3 in Halle. Und diese Kunst am Bau sollte auch für die Nachwelt erhalten bleiben, sagt Philipp Kurz. Er ist der Direktor der Wüstenrot-Stiftung aus Baden-Württemberg, die Kosten der Restaurierung zu großen Teilen übernommen hat. Ist das nun sozialistischer Kitsch, der mit westdeutschem Geld wieder aufgemöbelt wird? Nein, sagt Stiftungsdirektor Kurz, das sei große Kunst.
Und ich glaube, dass die Ideologie, die da drin steckt, also die Propaganda, die da drin steckt, natürlich im Abstand der Zeit mehr zu einem Geschichtsdokument wird. Und deswegen habe ich, finde ich, sollte man wirklich keine Befindlichkeiten haben, sich um solche Kunstwerke zu kümmern. Deswegen haben wir es gerne getan.
Josep Renau, das war ein Maler, Grafiker und Kommunist. Er war vor dem Spanischen Bürgerkrieg Kulturminister. Nach dem Sieg der Faschisten floh Renau erst nach Frankreich und dann nach Mexiko. Von dort siedelte er in die DDR über und brachte den sogenannten Muralismo mit, Wandmalerei. Stiftungsdirektor Philipp Kurz sagt, bei Renaus künstlerischer Bedeutung hätte er eigentlich eine Professur an einer Kunsthochschule der DDR bekommen müssen, sei aber nicht angepasst genug gewesen.
Ich denke, er war viel ein Dorn im Auge hier und hat deswegen auch außer den Wandbildern in Halle und in Erfurt, glaube ich, noch einen weiteren großen Auftrag gekriegt und sonst nichts. Hat aber hier gelebt, war immer überzeugter Kommunist und wollte nirgendwo anders leben.
Und der erneuerte Marx-Kopf blickt nun wieder mit frischem Blick über Halle-Neustadt. Die Plattenbausiedlung ist ein echter Transformations-Hotspot. Zu DDR-Zeiten lebten hier knapp 100.000 Menschen. Inzwischen sind es nur noch halb so viele. Früher Heimat der Chemiearbeiter, ist Halle-Neustadt nun der Ort mit der größten migrantischen Community in Sachsen-Anhalt. Erwin Bartsch, ehemaliger Hochschullehrer für Ästhetik und Linken-Stadtrat in Halle, lebt seit 50 Jahren in Halle-Neustadt. Er freut sich über das restaurierte Wandmosaik, aber ansonsten sei wenig los in Hanoi.
Halle in Neustadt ist eine kulturelle Wüste und das ärgert mich. Wir haben keine Galerie, wir haben kein Atelier in Halle Neustadt und so weiter nicht. Ich sage immer, ich wohne in Halle Neustadt. Aber mein Leben verbringe ich in Halle in der Innenstadt, nicht?
Dabei war Halle-Neustadt ja das Plakatmotiv, mit dem die Stadt für das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und europäische Transformation geworben hat. Und am Ende hat Halle ja auch den Zuschlag bekommen für das größte Bauprojekt der Bundesregierung, das Zukunftszentrum mit 200 Arbeitsplätzen. Ja, sagt Judith Marquardt, Kulturbeigeordnete von Halle, wir müssen uns mehr um Halle-Neustadt kümmern.
Das ist so, dass auch auf alle Fälle dieses Wandbild auch ein Mosaikstein ist für das Zukunftszentrum. Denn das ist unsere Geschichte, das ist die Identität, gerade von den Leuten, die in Neustadt leben. Und wir haben auf alle Fälle das Thema Kultur, Sport in Neustadt, dass das auch gefördert wird. Das ist absolut bei uns auf dem Schirm.
Zumindest etwas Geld ist ja jetzt da. Die Wüstenrot-Stiftung hatte für die Restaurierung des Renau-Mosaiks 1 Million Euro veranschlagt. Am Ende lagen die Kosten nur bei 600.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Halle verringerte sich ebenfalls und deshalb steht im Stadthaushalt eine Summe von 80.000 Euro zur Verfügung, die eigentlich für die Fugen des Renau-Mosaiks verplant waren. Mit diesem Geld sollen nun Kulturprojekte in Halle finanziert werden. Josep Renaus Wandmosaik mit den 11.600 bunt bemalten Fliesen soll 50 Jahre halten. Zumindest, wenn der gefließte Marx-Kopf den Wetterkapriolen des Kapitalismus so lange standhält.
Niklas Ottersbach berichtete aus Halle an der Saale. Elfriede Lose-Wächtler war kaum 20 Jahre alt, als sie 1919 zur Dresdner Sezessionsgruppe stieß und die Maler Otto Dix und Konrad Felix Müller zu ihren Freundeskollegen wurden. 1932 bescheinigten Ärzte ihr Schizophrenie. 1940 wurde sie in der berüchtigten Psychiatrie Pirner Sonnenstein ermordet. Die Sammlung Prinzhorn besitzt das größte Archiv der Arbeiten von Elfriede Lose-Wächtler und zeigt ab morgen eine neue Sonderausstellung. Thomas Röske leitet die Sammlung Prinzhorn, das Museum für Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen. Schönen guten Abend, Herr Röske.
Schönen guten Abend.
Fragen an Werke und Dokumente heißt die Ausstellung. Was soll gerade gerückt werden mit Fragen?
Ja, also die Künstlerin ist ja eigentlich erst Anfang der 90er Jahre wiederentdeckt worden. Vor allen Dingen auch dank des sehr starken Einsatzes eines Ehepaars, das diesen Nachlass geerbt hat. Und seitdem haben sich bestimmte Blickwinkel auf die Künstlerin verfestigt. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man immer wieder auch vom Ende auf den Anfang oder auf das gesamte Werk sieht und dieses dreuende Schicksal überall auch in den Werken wahrnehmen zu können meint. Und wir möchten zeigen, dass das noch nicht einmal für die Spätzeit gültig ist, sondern dass sich auch da zeigen lässt, dass die Künstlerin sehr wohl immer wieder daran denkt, dass sie die Anstalt verlassen wird, dass sie weiterarbeiten wird und bis zuletzt eigentlich auch Hoffnung hat und an Leben denkt und nicht so sehr an Tod.
Vielleicht können Sie uns zwei sich gegenüberstehende Beispiele geben für das Werk, für das Elfriede Lose-Wächtler bekannt ist und für eines, in dem Sie zeigen, dass sie eben immer wieder Hoffnung hatte und die Psychiatrie für sie kein Endpunkt war.
Elfriede Lose-Wächtler ist vor allen Dingen bekannt für ihre Werke aus der Hamburger Zeit, das heißt aus der Zeit zwischen 1925 und 1931. Da entwickelt sie ihre spezifische expressive Variante der neuen Sachlichkeit, die Berührung hat mit dem Verismus eines Dix. Aber sie ist sehr viel zugewandter den Modellen. Die Werke, insbesondere wenn sie Menschen zeigen, sind sehr viel lebendiger und anteilnehmender und packender. Also die Kritik spricht auch mal wieder davon, dass die Werke einen geradezu anspringen und dass die Augen die Betrachter sehr stark beschäftigen. Es ist also nicht der distanzierte, ironische Blick, den wir von vielen neusachlichen Künstlern wie zum Beispiel Dix kennen, sondern es ist ein sehr teilnehmender, sympathischer Blick. Ihr Hauptwerk, Lissi, das wir nicht in der Ausstellung haben, ist ganz typisch insofern, als wir da eine sehr selbstbewusste Frau in einem engen roten Kleid sehen, die offenbar schon sehr viel Lebenserfahrung hat. Das ist eine Frau aus dem Halbweltmilieu, das Lose-Wächtler auch sehr gut kannte aus Hamburg. Und sie blickt dem Betrachter skeptisch, fragend und herausfordernd über die Schulter an. Es hat Ähnlichkeit mit dem berühmten Bildnis von Anita Berber, das Dix gemalt, das sich heute in Stuttgart befindet. Nur bei der Berber sieht man bei der Darstellung, dass Dix sich sehr stark distanziert und fast ironisch diese Lebefrau darstellt. Da ist ein sehr großer Unterschied feststellbar. Die Werke, die uns vor allen Dingen beschäftigen, sind die späten Zeichnungen, die sie in der Arnsdorfer Zeit, also ab 1932, geschaffen hat. Das sind oftmals fragmentierte Porträts und Körperstudien, die changieren zwischen Expressivität und einer Form von Klassizität, die orientiert ist an deutscher alter Zeichenkunst eines Dürer oder eines Holbein. Und in denen versucht sie sozusagen das festzuhalten, was sie an diesen Menschen, die da auch schon oftmals sehr lange leben, interessiert und bewegt. Aber sie tut das nicht, weil, oder nicht so sehr, weil sie in diesen Gesichtern der Frauen ihr eigenes Schicksal sieht, sondern sie tut es, weil sie in Übung bleiben möchte und weil sie auch mit dem Zeitstil und der Zeitentwicklung Schritt halten möchte, um bei einem Verlassen der Anstalt weiterarbeiten zu können.
Vervollständigen Sie in der Ausstellung dann das Bild, das Sie gerade beschrieben haben, mit Informationen über die NS-Euthanasie?
Es geht auch um die Auseinandersetzung des Vaters mit dem Schicksal seiner Tochter. Da kommt das Thema ganz deutlich zur Sprache. Der Vater versucht zum einen, die Zwangssterilisierung abzuwenden, erfolglos. Sie wird unfruchtbar gemacht, wie es damals im Wortwahl heißt, 1935. Und er versucht auch, die Tochter noch aus der Anstalt zu befreien, was ihm aber auch nicht gelingt. Und ist dann in sehr bösen Briefen und Schriften jemand, der sich an die Behörden wendet und die offiziellen Stellen. Und das, was da passiert, ist tatsächlich auch ganz explizit als Mord benennt, weshalb er kurze Zeit in Gestapohaft kommt, aber immerhin auch wieder freigelassen wird.
2021 wurde die Sammlung Prinzhorn mit, wie Sie es schon gesagt haben, einem großen Teil des Nachlasses von Elfriede Lose-Wächtler erweitert. Bedeutet diese Ausstellung jetzt, diese Sonderausstellung, sie ist nur ein Zwischenstand, weil weiter geforscht wird, oder setzen Sie damit einen Schlusspunkt?
Oh nein, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Auch zum Beispiel, was die Frühzeit anbetrifft. Wo sind die Quellen für ihre Kunst? Die Künstlerin ist immer wieder fast wie eine Outsider-Künstlerin beschrieben worden, als authentisch, als unbedingt, als kompromisslos. Und man hat zu wenig darauf Rücksicht genommen, dass sie auch als ausgebildete Künstlerin Teil der Geschichte ist. Und so wage ich auch die These in der Ausstellung, dass ihre erste wirklich erfolgreiche Ausstellung, die Ausstellung mit den Gesichtern, mit den Porträts, die sie in Friedrichsberg, der Psychiatrie von Hamburg, 1929 gemacht hat, als sie das erste Mal für knapp 2 Monate in der Psychiatrie war, dass sie diese Bilder schafft mit dem Wissen darum, dass es gerade im Expressionismus ein besonderes Interesse am Irren in Anführungsstrichen gibt, also am Wahnsinn und an der Ausnahmepersönlichkeit des psychisch Erkrankten, und schreibt sich mit ihren Bildern in diese Traditionslinie ein. Auch Felix Müller zum Beispiel oder Dix haben sich mit der Darstellung des Irren beschäftigt, und sie muss das gewusst haben. Sie muss auch um diese Traditionslinie gewusst haben. Und es ist auffällig, dass sie kaum 2 Monate nach ihrer Entlassung aus Friedrichsberg, aus der Anstalt, eine eigene Ausstellung mit diesen Friedrichsberger Köpfen veranstaltet, die auch tatsächlich einschlägt. Also die Kritik ist begeistert von der Wucht, von der Gewalt, von den beeindruckenden Physiognomien dieser Kranken, die sie dort festhält in den Zeichnungen.
Thomas Röske von der Sammlung Prinzhorn. Fragen an Werke und Dokumente von Elfriede Lose-Wächtler. Die Ausstellung ist von morgen bis zum 20. August eben dort zu sehen. Und Ihnen danke ich, wünsche einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank.
Der neue Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de ist online. Und weil Ulrich Kuhn im Sommer nach 14 Jahren sein Intendantenbüro im Deutschen Theater in Berlin verlässt, haben ihm Elena Philipp und Susanne Burkhardt noch ein paar Fragen gestellt.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Intelligenter.
Würden Sie Ihren Nachkommen Ihr Leben wünschen?
Ja.
Gibt es eine bestimmte Methode, mit der Sie Hoffnung erzeugen?
Nee, gibt's nicht. Ich glaube, Hoffnung ist so ein Rätsel. Das kommt. Das ist im Grunde ist die Chemie im Kopf, die das produziert. Immer wenn Hoffnungslosigkeit sich einstellt oder Müdigkeit oder Trauer, dann kann ich mich darauf verlassen, dass 2 Tage später ich wieder Hoffnung habe, ich Pläne mache. Ich bin ein begeisterter Plänemacher. Und da gibt's keine Methode. Abwarten. Und Geduld haben. Ich habe allerdings auch oft Angst gehabt in Sommerferien, dass die Lust nicht zurückkehrt. Also gerade in den letzten 10 Jahren, dann sitzt man da und immer kommt die Lust zurück. Allerdings manchmal auch sehr spät. Also das ist dann in der Tat ein Geduldsspiel.
Die Antworten von Ulrich Kuhn auf mehr als 30 ungewöhnliche Fragen ab sofort zu hören bei deutschlandfunkkultur.de, in der kostenlosen DLF-Audiothek oder der Podcast-App Ihrer Wahl. Jetzt ist Zeit für die Kulturpresseschau, die Gregor Sander fast ausschließlich, aus gutem Grund, mit Literatur befüllt hat.
In Leipzig findet in dieser Woche die Frühjahrsbuchmesse statt. Etwas später im Jahr als üblich, aber immerhin findet sie statt, nach 3 Corona-bedingten Absagen. Allerdings gibt es auch ohne Pandemie durchaus Probleme. Helene Fischer gegen die Literaturwelt benennt Gerrit Bartels eines davon im Berliner Tagesspiegel. 5-mal füllt Deutschlands Lieblingsschlagersängerin in der Messewoche die örtliche Konzerthalle, was Lyrikfans durchaus den Schlaf rauben könnte. Nie war es so schwer gewesen, während der Leipziger Buchmesse ein einigermaßen günstiges Hotelzimmer zu bekommen. Gerade für kleinere, weniger finanzstarke Verlage ein erhebliches Problem, so Bartels. Die Süddeutsche Zeitung freut sich dagegen auf das Buchmessen-Gastland und lässt Theresa Preauer schmettern: Beste Sprache der Welt, Österreichisch. Und dann legt sie ihren Leserinnen und Lesern die Vorzüge der Sprache der Alpenrepublik literarisch ans Herz. Neben dem Verknappen allerdings auch dies: sehr viel Schwadronieren, Ausufern und Aufschneiden, Matschkern, Jammern und Sudern. Gern wird das eigene Unglück besungen, gern wird der eigene Erfolg ausgeschmückt. Mit dem Österreichischen kann man sich fein selbst beschimpfen, man kann aber auch gescheit groß tun. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lassen sie einen zu Wort kommen, der Niederösterreich vertreten soll und am liebsten gar keinen Leserkontakt hätte. Michael Ziegelwagner will ihnen eigentlich nur aus der Ferne zurufen: Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, ob dieses Buch etwas für euch ist, ich kenne euch ja nicht einmal. Und so grantet er sich in der FAZ durch den Text und möchte seine Heimatregion Niederösterreich eigentlich auch nicht bewerben, weil da die FPÖ mitregiert. Deren Parteichef war Mitglied einer Burschenschaft, in der antisemitische, rassistische, den Holocaust verherrlichende Liederbücher kursierten. Seine nunmehrige Koalitionspartnerin von der ÖVP, Johanna Mikl-Leitner, bezeichnete er im Wahlkampf als Moslem-Mama, Klimaaktivisten als Terroristen. Geld für Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei nannte er Millionengeschenke an das Ausland. Mit Satire käme man dem nicht mehr bei, meint Ziegel-Wagner und zieht folgenden Schluss. Vielleicht repräsentiert man Niederösterreich ohnehin am besten, wenn man die Worte seiner offiziellen Repräsentanten möglichst kommentarlos in die Welt hinausbläst, damit man auch in Leipzig erfährt, mit wem die niederösterreichische ÖVP koaliert. In der Tageszeitung Die Welt lesen wir einen speziellen Gesundheitstipp. Horrorfilme sind gesund. Allerdings sagt das der Regisseur Brandon Cronenberg, der nicht nur der Sohn von David Cronenberg ist, sondern auch selber Horrorfilme dreht. In seinem neuesten Werk Infinity Pool hat sich eine fiktive Gesellschaft den folgenden Clou ausgedacht. Wer jemanden tötet, absichtlich oder unabsichtlich, muss sich von den Angehörigen des Toten ebenfalls töten lassen in einem blutigen Schauprozess. Und was ist nun gesund am Betrachten eines Horrorfilms, Mr. Cronenberg? Gefühle wie Furcht, Angst oder Ekel treten normalerweise auf, wenn man sich in Gefahr befindet. Wenn man künstlerisch in diese Bereiche gedrängt wird, wird man als Mensch sozusagen runder, kompletter. Man setzt sich mit Sachen auseinander, die man normalerweise verdrängt, und das hat eine transformative Wirkung. Viele Feuilletons verneigen sich noch einmal vor Harry Belafonte, der 96-jährig in New York gestorben ist. Die Welt sieht in ihm eine Ikone des politischen Gewissens. Und die FAZ verabschiedet ein Multitalent oder, wie Jan Wiele schreibt, mehr als ein Sänger, mehr als ein Schauspieler und mehr als ein Bürgerrechtler. Aber die FAZ zeigt auch, dass selbst Trauer kreativ machen kann und verabschiedet Belafonte mit der Überschrift In excelsis Deo.
Gregor Sander mit den Zeitungsfeuilletons in Fazit mit Gabi Wuttke.